60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich habe heute eine Verabredung mit Alberto Giacometti und Max Ernst. Sie kennen das vielleicht, natürlich nicht persönlich, sondern ich bin im Max-Ernst-Museum Brühl und verabredet mit der Direktorin Madeleine Frey. Hallo.
Ja, hallo. Hallo, Herr Trocher.
Und mit der Kuratorin der Ausstellung, Dr. Friederike Voskamp.
Hallo, Herr Trocher.
Giacometti ist ein großer Name. Max Ernst ist auch ein großer Name. Viele kennen die Skulpturen von Giacometti aus seiner Nachkriegsphase, die großen, schlanken Menschen. Und ich habe aber gestaunt, was es bei Ihnen im Max-Ernst-Museum alles zu entdecken gibt. Frau Frey, wir fangen mit der ersten Skulptur, mit der ersten Plastik. Wobei, eine Plastik stimmt gar nicht so ganz. Es ist eine liegende Frau. Wenn Sie mir das kurz oder den Hörerinnen und Hörern beschreiben würden, da liegt eine Frau und sie sieht sehr surrealistisch aus.
Ja, also es ist eine liegende Frau, die vor allem sehr minimalistisch auch irgendwie aussieht. Denn die Frau ist eigentlich nur angedeutet durch sehr reduzierte Formen, auch durch geometrische Formen. Giacometti hat sich in der Zeit, als die Femme couchée qui rêve entstanden ist, noch so ein bisschen mit dem Kubismus beschäftigt, mit Kunstrichtungen, die gerade en vogue waren, und hat sich aber vor allem auch mit der Skulptur im Raum befasst. Wie kann er eine Skulptur im Raum definieren? Und da hat er eine Abgrenzung gemacht. Die Dame hat nämlich zwei Stäbe hinten und einen Stab vorne, die sie abgrenzt vom Raum. Und liegend ist sie deswegen, weil zwei wellenartige Gebilde einen Rahmen der Frau geben, eine Art Löffel gibt ihr einen Kopf und sie wird durchdrungen von drei Stäben. Und somit wird eigentlich viel angedeutet, aber gar nicht so wahnsinnig viel gezeigt von der Dame. Und das liegt daran, weil sich Giacometti hat sich eben mit der Reduktion der Form beschäftigt, mit geometrischen Formen, und hat eine Dame angedeutet. Und was wir hier sehen, ist schon die erste Skulptur oder Plastik Richtung Surrealismus. Das hängt damit zusammen, dass er sich einmal ja mit Gewalt und Erotik befasst, denn die Dame wird eben ja regelrecht penetriert von drei Stäben. Wir haben auch die träumende Frau. Der Traum war ja für die Surrealistinnen immer ein ganz wichtiger Punkt. Es ging ja um Imagination und Träumen. Und so kann man sich eigentlich auch eine Frau vielleicht träumend vorstellen. Oder vielleicht stellt man sich eine Frau so vor, wenn man träumt, je nachdem. Also es ist eher eine Andeutung als eine ganz klare realistische Darstellung, würde ich sagen.
Die Frau ist 1929 entstanden. Wo ist sie entstanden?
In Paris ist sie entstanden. Giacometti ist ja in Graubünden geboren, in der Schweiz, in einem kleinen Bergdorf, und ist dann zunächst nach Genf gegangen, um dort an der Kunsthochschule zu studieren. Und dann ist er weiter nach Paris. Anfang der 1920er Jahre war, wie viele, ist er auch wie Max Ernst nach Paris gekommen. Die beiden haben sich aber erst vermutlich 29 kennengelernt, also genau zu dem Zeitpunkt, als die träumende Frau entstanden ist.
Ich darf ja leider nicht anfassen, und auf den ersten Blick kann man es auch gar nicht so erkennen. Was ist das für ein Material?
Es ist Bronze.
Wie hat er das gemacht? Gibt es da Erkenntnisse, wie er das handwerklich auch geschafft hat, so eine ja wirklich sehr auch grazile Figur zu schaffen?
Also er hat erstmal eine Form geschaffen, und ich gehe mal davon aus Gips. Und hat dann eben die Form zusammengefügt aus Gips, dann eine negative Form geschaffen und dann in der Gießerei aus Bronze, also dann eben, wie das üblich ist, dieses Verfahren aus einer Negativform, schafft man dann eben eine positive Form aus Bronze. Und es ist eben ein Stück, also auch wenn die Frau aus verschiedenen Teilen besteht, also ich hatte ja schon die Wellen angedeutet, die Stäbe, den Löffel, in der Gipsplastik ist sie eben eine kompakte Form, die auch relativ schwer ist.
Das nächste Werk finde ich ja auch so unheimlich grazil, und man schaut erst mal hin und denkt sich, wie hat er das gemacht? Eine schwebende Kugel, die ist aus dem Jahr 1930, und man hat wirklich den Eindruck, es schwebt.
Genau, die Kugel hängt nämlich in einem Käfig. Alberto Giacometti hat sich weiterhin mit der Frage beschäftigt, wie kann er eigentlich einen Raum kreieren, in dem seine Skulpturen und Plastiken sind? Also wie verortet er das? Wie kann er das definieren? Und wie bei der Femme Couchée-Qui-Rêve, die durch die Gitterstäbe oder durch die Stäbe jeweils abgegrenzt wird, ist er jetzt einen Schritt weiter gegangen und hat einen regelrechten Käfig geschaffen. Und dieser Käfig ist ja jetzt ein dreidimensionales Gebilde und somit kann Giacometti nämlich was abhängen, nämlich die schwebende Kugel kann er abhängen. Die Kugel bewegt sich aber nicht wirklich, sondern nur in der Imagination. Sie ist starr und es braucht den Betrachter oder die Betrachterin, die diese Kugel in Bewegung setzt. Und was er schon bei der Femme Couchée-Qui-Rêve angedeutet hat, nämlich den Traum oder auch die Imagination, dass es eine Frau ist, die schläft, die träumt, gehen wir hier jetzt noch einen Schritt weiter und er fordert den Betrachter regelrecht auf, die Skulptur zu aktivieren, indem man sich vorstellt, dass eben die Kugel schwebt. Also sie schwebt auch in der Vorstellung, sie ist natürlich starr, an einem Draht festgemacht und die Kugel gleitet an so einer Sichel entlang und auch diese Sichel ist starr von unten befestigt. Aber man kann sich eben sehr gut vorstellen, dass sie entlang gleitet. Und mit der Kugel wird auch oft eine sexualisierte Note verbunden. Und ich habe mich am Anfang immer gefragt, als ich die Abbildung gesehen habe, warum? Wo steckt da die Erotik drin? Ich habe es erst verstanden, als ich es im Original gesehen habe. Denn diese Kugel ist eben an so einer Art Sichel, an der sie entlang gleitet. Und diese Kugel hat einen Spalt. So, und wenn man jetzt an einen Spalt denkt und eine Art phallisches Symbol, ich glaube, dann kann sich jeder auch hier vorstellen, was damit gemeint ist. Und damit, da steckt dann eben auch ganz viel Erotik drin, aber auch vielleicht so eine Art, ja, schon Gewaltvorstellung, wenn man eben auch an so einer Sichel entlang, ja, sich entlang bewegt, kann ja vielleicht auch unangenehm sein. Also hier verkörpert er auf eine sehr subtile Weise schon ganz viele Ideen, die Surrealistinnen auch eben immer wieder beschäftigt haben. Und so ist es auch klar, dass Max Ernst auf Giacometti aufmerksam wurde. Sie haben sich beide eben kennengelernt aufgrund einer Ausstellung in Paris, wo sie beide gleichzeitig ausgestellt haben. Und mit der Boule Suspendue ist dann auch vor allem André Breton, ja der Vater des Surrealismus, auf Giacometti aufmerksam geworden und hat gesagt, hier mit der Arbeit, mit der Boule Suspendue, bist du genau der Richtige für uns. Und sie haben ihn eben in den Kreis der Surrealistinnen aufgenommen.
Das gilt als eins der Hauptwerke und Sie haben es gerade erwähnt, er wurde in den Kreis der Surrealisten aufgenommen. Wie muss man sich das vorstellen in Paris in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts? War das eine lebendige Künstlerszene in Paris oder war das eher so eine verschworene Gemeinschaft?
Ja, ich würde sagen, es war schon eine sehr offene Künstlerszene. Das ist ja nichts Neues. Das erleben wir ja auch heute. Auch heute sind Künstlerinnen und Künstler in einem engen Austausch, vor allem Künstlerinnen und Künstler, die sich mit gleichen Themen beschäftigen, wissen voneinander und lernen voneinander. Und das macht ja auch die Kreativität aus, dass man miteinander in Kontakt ist. Und so kann man sich das auch bei den Surrealistinnen vorstellen. Also André Breton war einerseits schon sehr streng. Also er hatte ziemlich klare Vorstellungen, wer in dieser Gruppe sein durfte und wer nicht. Es gab auch so eine kleine abtrünnige Gruppe, die sich mehr mit politischen Ideen beschäftigt hat. Zu denen hat sich auch Giacometti eher verbunden gefühlt als jetzt vielleicht zu dieser Kerngruppe. Aber wir wissen ja, die 20er Jahre waren in Paris ein Eldorado für Künstlerinnen und Künstler. Die konnten sich da im Montmartre austauschen, sind in Cafés gegangen, haben sich getroffen, es wurden Ausstellungen veranstaltet. Aber der Surrealismus ging ja auch über die bildende Kunst hinaus. Es gab ja auch viel Literatur, Poesie in dem Rahmen. Also es war eine sehr lebendige Szene. Und André Breton war eben so der Chef dieser Gruppe, würde ich sagen, und hat auch ganz klar bestimmt, wer darf rein und wer muss auch wieder raus. Wir werden später noch erleben, dass dann Alberto Giacometti auch wieder aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, als er dann eben nicht mehr die Ideen so in seiner Arbeit vollzogen hat, wie sich das Breton vorgestellt hat. Und vielleicht kann ich an der Stelle auch noch andeuten, Max Ernst und Alberto Giacometti waren quasi Nachbarn. Die hatten zwei benachbarte Ateliers. Das heißt, da konnte man, wir sind es abgelaufen im Rahmen der Vorbereitung, in 3 Minuten konnten die sich jeweils besuchen. Also es war schon ein sehr lebendiger Austausch zwischen den beiden, aber auch innerhalb der Gruppe.
Ich finde ja, das nächste Werk ist eines der ungewöhnlichsten der Ausstellung. Es ist ein Blatt und mit einem Titel Der Palast um 4 Uhr morgens. Liebe Frau Dr. Voskamp, was hat es damit auf sich?
Es ist tatsächlich ein Ölgemälde, eines von wenigen Ölgemälden, Gemälden, die wir in der Ausstellung haben. Es geht aber zurück auch auf eine Skulptur, auf eine Plastik von Giacometti mit selben Titel, also Der Palast um 4 Uhr morgens, sehr poetisch. Und dazu gibt es auch eine der wenigen Zeugnisse, also wo er auch wirklich einen Text über das Werk geschrieben hat, in einer surrealistischen Zeitschrift, Minotaur genannt, im Dezember 1933, also wenige Monate, es ist jetzt 32, ist es entstanden, sowohl die Skulptur als auch das Gemälde dazu. Und er beschreibt darin, es bezieht sich im Grunde auf eine Beziehung, die er hatte zu einer Frau, zu einer Geliebten. Und man muss sich vorstellen, die originale Skulptur ist unglaublich fragil. Also sie ist, Alfred Barr hatte die direkt früh angekauft. Das war damals der Leiter des Museum of Modern Art in New York. Und so ist es immer noch Teil der Sammlung dort und wird auch tatsächlich nicht ausgeliehen. Also das ist utopisch, weil diese Plastik wirklich extrem fragil ist. Es ist fast streichholzartig oder zahnstocherartig aufgebaut. Und das symbolisierte für ihn diese Beziehungen, die er damals zu der Geliebten hatte, weil er sagt, dass im Grunde dieses fragile Gebäude das Konstrukt ist, was sie jede Nacht aufbauen, um es am nächsten Morgen wieder einstürzen zu sehen. Also das zeigt die Sensibilität, die Fragilität, Zerbrechlichkeit dieser Beziehung zwischen den beiden. Und innerhalb dieses Konstrukts aus Streichhölzern geformten Gebildes sind mehrere Elemente zu sehen. Einerseits oben rechts sieht man einen skelettartigen Vogel, der davonfliegt. Auch das nochmal symbolisch für die Beziehung, die sich irgendwann dann auseinanderlebte. Und so, wie halt der Vogel wegfliegt und eben auch dieses skelettartige, ein Verfall erinnerndes Motiv des Vogels. So hat sich dann auch diese Beziehung verflüchtigt. Unten rechts sieht man eine Art Wirbelsäule, die dann in diesem Käfiggerüstkonstrukt hängt. Das erinnerte ihn an ein Objekt, das seine Geliebte ihm geschenkt hat. Was es dann tatsächlich war, beschreibt er nicht, aber es hat eben diese wirbelsäulenartige Anmutung. In der Mitte des Palastes sieht man eine Kugel. Das ist etwas, sagt er, was ihn inspiriert hat, diese Kugelform. Das hat man ja auch eben nochmal gehört mit seiner schwebenden Kugel. Und auf der linken Seite sieht man eine Frauenfigur. Relativ starr, unbewegt. Er beschreibt es auch als bäuerlich, also so ein bisschen burschikos vielleicht, die sich leicht abwendet. Und daran hat er tatsächlich seine Mutter gesehen. Was auch nicht ganz, oder was irgendwo auch bezeichnend ist. Also er hatte prinzipiell ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter, aber durch den Tod des Vaters, 1933 gestorben, entwickelte sich die Mutter so zur Matriarchin und hat auch diese ganze, das ist ja eine Künstlerfamilie auch gewesen, ne? Also der Vater war Maler. Und die waren auch in diesem kleinen Bergort da in Graubünden in der Schweiz, waren die Wehr. Also die hatten ein gewisses Standing und sie war so das Oberhaupt der Familie, spätestens dann nach dem Tod des Vaters, und hat diese Kinder, die ja dann auch gerade die Jungs, neben Alberto noch Diego und Bruno, die auch jeweils künstlerisch tätig waren als Architekt, als Künstler im Bereich der angewandten Künste, hat sie so zusammengehalten und zeigt dann ein gewisses ambivalentes Verhältnis, was er zu seiner Mutter hatte.
Ich finde, wenn man sich dafür Zeit nimmt, und es ist keine Zeichnung, wie ich gelernt habe, sondern ein Gemälde, ist das wie so eine Art Kammerspiel, wenn man so durch die einzelnen Räume wandelt und auch der Palast erschließt sich jetzt.
Ja, es hat tatsächlich, also da ist, glaube ich, das am ehesten zu sehen, dass es auch eine gewisse theatralische oder bühnenhafte Komposition ist und man natürlich dann innerhalb dieses Gemäldes, innerhalb des der Skulptur, die ja auch eine gewisse Räumlichkeit vermittelt, so eine Erzählung nachvollziehen kann. Umso mehr, als sich der Künstler dann auch selber dazu geäußert hat und uns dann ja auch Anhaltspunkte gibt, bestimmte Elemente zu deuten.
Sie haben nicht nur wunderbare Giacometti-Werke in der Ausstellung, sondern Sie haben das kombiniert mit Werken von Max Ernst. Und eine dieser tollen Werke ist eine Skulptur. Es ist ein Vogelkopf. Welchen Zusammenhang hat das mit Giacometti?
Naja, das ist im Grunde so der zweite Impetus der Ausstellung, der zweite Erzählstrang, dass es eben neben dem surrealistischen Schaffen von Giacometti, was sich über seine Phase im Kern der SurrealistInnen hinauszieht, auch um die freundschaftlichen und künstlerischen Beziehungen zu Max Ernst geht, was sich natürlich auch anbietet im Max-Ernst-Museum, was aber auch nicht ganz zu vernachlässigen ist, weil es wirklich eine sehr intensive Freundschaft war, ein sehr intensiver Austausch, der einen seiner Höhepunkte fand, und das hängt mit dieser Skulptur, mit dieser Steinskulptur zusammen, die wir hier sehen. Giacometti war von 1930 bis 35, Februar 35, war er Mitglied der surrealistischen Gruppe und wurde im Februar 35 ausgeschlossen. Und wenige Monate danach, das heißt, diese Freundschaft zwischen Max Ernst und Giacometti dauert im Grunde über die Zugehörigkeit zur surrealistischen Gruppe hinaus. Im September 1935 lud Giacometti Max Ernst zu sich nach Hause ein, also ins Haus der Familie, nach Maloja, nach Graubünden. Und sie haben dort eine sehr lockere Zeit verbracht, haben Ausflüge in die Umgebung unternommen. Das ist auch fotografisch dokumentiert, auch mit weiteren Familienmitgliedern. Es gibt auch von Giacomettis Schwester einen Tagebucheintrag, wo sie auch beschreibt, wie angenehm das war und dass Max Ernst irgendwie schon beim Frühstück über seine surrealistischen Träume berichtet hat. Und ja. Und während dieser Ausflüge stoßen sie auf einen nahegelegenen Gletscher, den Forno-Gletscher, und finden im Gletscherbett tonnenschwere Granitblöcke, die durch die Elemente, durch die Natur schon eine gewisse Struktur haben, eine gewisse Form haben, was sie unglaublich fasziniert. Also das ist auch etwas, was beide verbindet, diese Liebe zur Natur, die Faszination von natürlich geformten Strukturen, was auch irgendwo so ein gewisses romantisches Denken ist. Also beide waren auch begeistert von der Romantik als künstlerische Strömung und Haltung. Und sie schaffen dann mehrere dieser tonnenschweren Granitblöcke mit einem Pferdegespann zum Haus der Familie, stellen die dort auf und bearbeiten sie. Es gibt einen Brief von Max Ernst an eine befreundete Kunsthistorikerin, Carola Gedeon-Welker, der von diesem Aufenthalt berichtet. Und da sagt Max Ernst, dass Alberto und er vom plastischen Fieber befallen seien. Also das zeigt nochmal, wie intensiv dieser Aufenthalt war. Und so entsteht auch in diesem Zusammenhang diese Steinskulptur, die wir hier vor uns haben. Also Vogelkopf, einen Stein beißend. Das ist auch eine der wenigen Skulpturen, der Max Ernst dann tatsächlich auch einen Titel gegeben hat. Die restlichen Steine sind ja nicht betitelt worden oder nicht bezeichnet worden und heißen dann ohne Titel. Und man sieht, dass Max Ernst diese Steine, die ja schon eine gewisse natürlich geformte Struktur haben, weiter denkt, weiter bearbeitet, weiter ausdeutet. Also das, was er vorgefunden sieht, das betont er, was auch für Max Ernst ein relativ typischer Prozess ist, was er auch in seinen Zeichnungen schon gemacht hat. Und so deutet er eben diesen Stein hier zu einem Vogelkopf aus, gibt ihm Augenhöhlen, betont die vorgegebene Struktur. Bei anderen Steinen fügt er Muster und Symbole hinzu, ein Fisch beispielsweise, das ist der Stein, den wir hier daneben sehen, oder eine wellenförmige Linie, das erinnert dann wiederum an einen Wüstenstein, Sphinxauge genannt, den er von Roland Penrose geschenkt bekam und auch immer wieder in seinen Skulpturen einbaut. Und so hat man hier ganz subtil angedeutet einen bildhauerischen Zugriff von Max Ernst in diesen Steinobjekten. Es gibt auch Steine, die er bemalte, die sind hier im Museum nicht vertreten, aber beispielsweise im Kunsthaus Zürich, in anderen Sammlungen, wo er dann eben auch Muster, organische Formen auf die Steine aufmalte.
Und ich wollte gerade sagen, er hat dafür auch eine ganz eigene Technik entwickelt, wie er gerade diese Rillen in den Stein gebracht hat.
Ja, er hat es mit einem Stichel bearbeitet. Die Werkzeuge waren vorhanden. Die waren natürlich dadurch, dass die Familie Giacometti künstlerisch mehr als tätig war, hatten die da im Grunde ein ganzes Arsenal an möglichen Werkzeugen. Und er hat dann zum Stichel gegriffen und wirklich, also das, was schon vorhanden war, weiter abgetragen, was auch sicherlich nicht ganz unanstrengend war, und so diese Formen reingebracht. Mal mehr, mal weniger, ne? Also es gibt auch Steine, die wirklich schon auch so durch die Elemente vorgeformt waren, dass er da weniger eingreifen musste oder weniger überarbeitet hat. Aber wie gesagt, also diese Augenhöhlen hier in diesen Vogelkopf zu hämmern oder also einzufügen.
Bohren.
zu bohren, ja. Wobei das, glaube ich, eher eine abtragende Bewegung war. Aber das wird schon einiges an Kraft gekostet haben. Und es sind eben so nahezu 20 Steinobjekte entstanden, von denen er auch den Großteil zunächst dort belassen hat, ne? Also die waren ja auch extrem schwer. Und drei davon sind eben hier in der Sammlung des Max-Ernst-Museums.
Während des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Herrschaft in Europa ist Giacometti in Europa geblieben. Max Ernst dagegen ist in die USA emigriert. Und dann wieder zurückgekommen, konnten die beiden ihre Freundschaft dann wieder erneuern? Wo trafen sich die beiden dann wieder?
Ja, also es ist gerade für uns KunsthistorikerInnen schwierig, weil gerade die natürlich die privaten Momente der Freundschaft jetzt nicht unbedingt belegt sind durch schriftliche Zeugnisse, anders als vielleicht jetzt das, was das Kunsthistorische betrifft. Aber wir haben Berührungspunkte auch sogar während der Zeit, als Max Ernst noch in den USA im Exil lebte. Er selber schreibt in seiner Biografie, dass er 1950 ein Treffen in Paris hatte, also wieder nach Europa kurz zurückgekehrt ist, um in Paris auch Freunde zu treffen. Und erwähnt dort auch in seiner Biografie, in seinen biografischen Notizen, Alberto Giacometti explizit. Gleichzeitig gibt es Briefe von seiner letzten Ehefrau Dorothea Tanning an ein befreundetes Nachbar-Ehepaar in Sedona, also in Arizona, wo sie lebten in den USA, die von 1949 spricht. Also da ist vielleicht die Erinnerung in den biografischen Notizen von Max Ernst nicht mehr so ganz gegeben gewesen. Aber in jedem Falle gab es auch eine Überfahrt mit dem Schiff nach Paris 1949 bereits. Und dort berichtet Dorothea Tanning eben auch in ihrem Brief, wir waren in Paris und haben dort Alberto Giacometti getroffen. In der Ausstellung haben wir ein Gemälde, was von Max Ernst ist, was aber nicht hier im Museum oder nicht Teil der Sammlung ist, sondern auch als Leihgabe von unserem Kooperationspartner der Fondation Giacometti aus Paris kommt, was 1947 in den USA entstanden ist, 1949 in den Copley Galleries in Beverly Hills ausgestellt war. Und irgendwann danach, und da böte sich ja eben dieser Anlass an, Paris 1949, ist es in den Besitz von Giacometti gelangt. Sprich, Max Ernst hat es ihm geschenkt. 1962 war es in der großen Kölner und Zürcher Ausstellung zu Max Ernst zu sehen, schon mit der Bezeichnung, es stammt aus der Sammlung Giacometti. Aber höchstwahrscheinlich, nur eben, das ist wieder so ein privater Moment, ein Moment der Freundschaft, wo jetzt Max Ernst auch nicht in sein Tagebuch geschrieben hat, ich habe jetzt dieses Werk heute, am heutigen Tag Giacometti geschenkt, weil man es eben einfach so machte, ne? Wenn man befreundet ist, ohne das jetzt zu notieren. Ich denke mal, das kann man auch heute noch nachvollziehen. Aber irgendwann ab 1949, und wahrscheinlich bietet sich dieser Paris-Aufenthalte an, gelangte das Werk dann in den Besitz von Alberto Giacometti als Geschenk an den Künstlerfreund.
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
Genau.
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe erst in diesem Jahr meine ersten Giacomettis live und in Farbe gesehen im Louisiana-Museum und war ganz fasziniert. Meine Frau konnte mich gar nicht wegziehen dort. Und wir haben jetzt fast, will ich sagen, einen typischen Giacometti, wo ihn vielleicht die meisten kennen. Und der Titel ist Waldlichtung.
Genau, es ist eine Waldlichtung. Und die Arbeit zeigt mehrere für Giacometti typische Figuren, die eben ganz schmal, hager sind, in unterschiedlichen Größen auf einem Art Tableau angeordnet. Und der Titel Waldlichtung ist eher zufällig entstanden. Wir zeigen ja in der Ausstellung surrealistische Entdeckungen, das Narrativ, dass Giacometti, auch wenn er da nicht mehr in der surrealistischen Gruppe war, nicht mehr offizieller Teil davon, ihn die Idee des Surrealismus, des Traumhaften nie wirklich losgelassen hat. Und deswegen möchte ich gern etwas ausholen, bevor ich darauf komme, wie der Titel Waldlichtung zustande gekommen ist. Wir hatten schon darüber gesprochen, im Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs ist Giacometti in Europa geblieben, allerdings in die Schweiz gegangen, also von Paris dann nach Genf, er war ja Schweizer, also wo es für ihn sicherlich angenehmer war, als im besetzten Paris zu bleiben. Und dort hat er durchaus auch eine Krise erlebt. Giacometti hat ja immer wieder von neuem versucht, sich irgendwie neuen Problemen zu öffnen und zu widmen. Und während des Zweiten Weltkriegs der ja sicherlich in Europa oder für alle wirklich ein schwerwiegendes Ereignis war, hat er sich zurückgezogen und seine Skulpturen wurden auf einmal immer kleiner und hagerer und schmaler. Er hat mal gesagt, meine Figuren passen in eine Streichholzschachtel. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass sie immer weniger wurden sozusagen. Und dann ist er auch nach dem Zweiten Weltkrieg eben wieder nach Paris und hat eben mit dieser Art Figuren zu machen weitergemacht. Und so sind dann im Prinzip diese ikonischen Figuren entstanden, die wir alle kennen und die wir auch ja im ersten Moment mit Giacometti in Verbindung bringen. Und er hatte Zeit seines Lebens im gleichen Atelier in Paris gearbeitet. Das hat er dann auch eben nach dem Zweiten Weltkrieg wieder genommen. Und dieses Atelier war gar nicht so wahnsinnig groß. Deswegen sind auch viele Arbeiten von ihm nicht so groß, weil er auch einfach nicht so viel Platz hatte. Er hatte im Übrigen auch ab und zu mal was bei Max Ernst untergestellt. Und ja, und er hat dann eben an diesen typischen feinen Figuren gearbeitet. Und die standen bei ihm einfach zufällig auf dem Atelierboden rum, so wie das halt ist, wenn man in einem Arbeitsprozess ist. Man macht was und stellt es dann mal ab und dann macht man das nächste und dann sieht er auf einmal, wie zufällig diese Anordnung dieser Figuren eben in unterschiedlicher Größe. Und dieser Anblick dieser Skulpturen oder dieser Figuren hat ihn eben an eine Waldlichtung erinnert. Und so hat er die dann eben auch angeordnet. Dann hat er so einen Sockel noch geschaffen und hat sie auf dem Sockel angeordnet. Und deswegen heißt diese Arbeit Waldlichtung. Und hier können wir eben ganz schön sehen, dass die Idee des Surrealismus, also des Traumhaften, der Vorstellung, auch des Zufälligen, weiterhin in seinem Werk vorhanden ist. Und er sich ja doch nie richtig von der surrealistischen Idee entfernt hat, auch wenn er nicht mehr Teil dieser offiziellen Gruppe war.
Und damit ja sehr viel Erfolg hatte.
Auf jeden Fall. Also er hat dann ja auch den Preis von Venedig gewonnen. Er wurde zur Venedig-Biennale eingeladen als Künstler und hat dann auch den Preis von Venedig gewonnen. Hat auch übrigens Max Ernst ja auch gewonnen. Also die beiden waren da schon gleich auf. Und auch Giacometti war dann ja eben auch schon zu Lebzeiten noch ein wahnsinnig bekannter Künstler. Und sein Ruhm ja, ist ja dann auch über seinen Tod hinaus fast noch größer geworden als ja, Bildhauer des 20. Jahrhunderts.
Frau Voskamp, das letzte Werk in unserem kleinen Rundgang für die Ohren ist ein wunderbar, fast schon witziges Werk. Es heißt Die Nase und wir sehen wieder eine Skulptur in einem Käfig.
Genau, also der Käfig ist einerseits auch so ein bisschen so der rote Faden, der sich durch die Ausstellung zieht, was ja auch, wie schon bei der Boule suspendue angeklungen ist, für ihn ein ganz wichtiges Element war, weil er so Räumlichkeit schaffen konnte, Räumlichkeit begrenzen konnte. Und hier haben wir jetzt einen Käfig, wo keine Kugel drin hängt, sondern ein Kopf, ein Gesicht mit einer extrem langen Nase. Also je nachdem, wo man steht, hat man wirklich das Gefühl, sie zielt wie ein Revolver auf einen und man fühlt sich leicht bedroht. Also insofern hat das Werk auch so eine gewisse Ambivalenz, wo nicht ganz klar ist, ist es jetzt eher was Witziges? Also es ist ja so ein bisschen natürlich auch Pinocchio-artig. Man hat auch das Gefühl, das Gesicht hat so einen sehr, wie man ja sieht, sehr aufgerissenen Mund. Und da kann man sich auch fragen, ist es lacht der Kopf? Ist es irgendwie was Positives? Oder ist es eher so grotesk verzerrt? Ist es ein angstvolles Schreien? Also es ist so ein extremer Schwebezustand, der eben ja dieses Werk auch prägt. Zwischen Lachen und Weinen, so ein bisschen hysterisch vielleicht auch. Also je nachdem, wie man es sehen möchte. Und wenn man direkt davor steht, also jetzt hier direkt vor der Nase und die Nase sozusagen als Verlängerung des Blicks nutzt, dann verschwindet sie vor dem Auge. Insofern haben wir auch eine gewisse Anamorphose, einen anamorphotischen Effekt. Also dass sich die Skulptur, die Plastik nochmal durch unseren Blick, je nachdem von welcher Seite wir blicken oder wie wir auf sie blicken, verändert. Und die Nase wird im Grunde zum Loch und diese Augenhöhlen, die man hier sieht, auch bezeichnenderweise, es sind keine Augen zu sehen, sondern es sind wirklich nur noch so diese leeren, skelettartigen Augenhöhlen. Das lässt das Werk dann wiederum zu einer Art Totenschädel werden. Also es ist so, wie gesagt, es bewegt sich so ein bisschen zwischen einer lustigen Version und wo einem vielleicht das Lachen dann doch im Halse stecken bleibt. Und grundlegend für das Werk ist ein Text, Der Traum des Sphinx, der Tod von T, mit dem Titel, der 1946 erschienen ist in einer surrealistischen Zeitschrift, Labyrinth. Und der auch nochmal so ein Zeugnis ist, auch dass er eben den Surrealismus nicht aufgegeben hat, weil der Text auch sehr halluzinatorische, traumhafte Zustände mit real erlebten Erinnerungen verbindet. Und da gibt es beispielsweise das Bild einer Spinne, die sich aus so einem Gestänge abseilt, also was auch eben an diesen Kopf hier erinnert, der in dem Käfig, in dem Kasten hängt. Gleichzeitig beschreibt Giacometti aber auch, wie er den Sterbeprozess, den Tod eines Bekannten miterlebt hat. Und im Sterbeprozess ist dann eben diese Nase des Sterbenden aus dem Gesicht, aus dem Körper herausgetreten, was ja tatsächlich physiologisch so passieren kann. Und das wiederum erinnert dann an diese Nase, die hier wirklich extrem hervortritt. Und gleichzeitig gibt es dort auch mehrere Momente eben des Schwebezustands zwischen Leben und Tod, wo er auch mehrere Köpfe halluziniert, den Mund aufreißen und dann auch so eine Art Schwebezustand symbolisieren zwischen nochmal lebensbejahendem Aufschrei und letztem Atemzug.
Und ich finde faszinierend, dass man wirklich je nach Perspektive einen ganz komplett anderen Eindruck von diesem Werk bekommt. Sie haben es auch erwähnt, wenn man direkt davor steht, verschwindet die Nase eigentlich. Und tritt man zur Seite, hat man eben diese überlange Nase.
Ganz genau. Oder sieht auch fast so aus wie ein Revolver, wenn man jetzt von der Seite guckt. Ne? Dann wird die Nase zum Schaft, der dann auf den diejenige zielt, der eben davor steht und schon den Totenkopf dann auch sieht. Wenn man auf die Nase schaut und der Hals oder dieser angedeutete Halsstumpf wird dann im Grunde zum Revolvergriff. Also sehr, sehr, sehr interessant, auch eben um dieses Werk herumzugehen und sich diese verschiedenen Perspektiven, denn das sieht man tatsächlich nur im Original, also das kann keine Abbildung leisten, selbst wenn man es eben von vorne fotografieren würde. Aber diese Erfahrung, auch wie die Oberfläche bearbeitet ist, zu machen, das geht tatsächlich nur im Original.
Frau Voskamp, vielen Dank und vielen Dank auch an Madeleine Frey, der Direktorin des Max-Ernst-Museums in Brühl. Und apropos Original, Sie sollten hingehen, Alberto Giacometti, surrealistische Entdeckungen mit Werken auch von Max Ernst, mit Unterstützung der Fondation Giacometti Paris. Und bis zum 15. Januar 2025 geht die Ausstellung. Und was ich noch sagen will, der Katalog ist wirklich toll geworden. Ich habe ganz viel gelernt und ganz viel mir anschauen können im Vorfeld bei der Vorbereitung. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.